Mach dich bereit, die Wahrheit über die Welt und die Bibel zu hören in einer Show, die nicht immun ist gegen die Fakten, mit deinem Host Philipp Daniel Frey.
Herzlich willkommen zu der neuesten Show von Stimme des Gläubigen, die Stimme des Gläubigen Show. Unsere letzte Show war sehr interessant, viele Reaktionen wurden hervorgerufen, einige hatten sogar das große Vergnügen, gleich ein Video zu machen darüber, was wahrscheinlich nach dieser Show wieder passieren wird. Werde schon vorweg sagen, das ist das letzte Mal, wo wir über eine gewisse Gruppierung sprechen, aber es ist schon sehr interessant, dass sehr viele Menschen Dinge sagen, ohne dabei wirklich ansatzweise inhaltlich wirklich eine Antwort zu geben. Ja. Und ich möchte nochmal betonen, wir von Stimme des Gläubigen predigen ein Evangelium, und zwar das Evangelium der Gnade Gottes zu dieser Zeit, so wie wir es heute bekommen haben von Paulus. Ich habe das die letzten 30 Jahre schon gepredigt und ich werde es auch die nächsten 30 Jahre predigen, so der Herr will und wir leben. Und wir glauben, dass das Evangelium ist, dass ein Mensch nur durch Glauben alleine an das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, also dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben, begraben und auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift, dass genau das einen Menschen errettet und nur das. Keine Werke errettet ihn, kein Gesetz von Mose, kein anderes Evangelium, wenn man so will, sondern nur der Glaube an das, was Jesus Christus am Kreuz für meine Sünden getan hat. Und zwar schon getan hat. Ja, also es ist Vergangenheit. Und so, wenn jemand das predigt in dieser Form, dann ist er ein richtiger Prediger, dann ist er ein richtiger Lehrer und er predigt das Evangelium. Mal rein von dem Aspekt her. Das heißt nicht, dass er alles richtig lehrt, was in der Bibel ist, aber das ist mal das Fundament. Weil so fängt alles an, so sind wir. Und so, wir möchten heute in dieser Show sprechen über die Gruppe von Steven Anderson, die in Pforzheim ist. Und die gerne die ganze Zeit uns irgendwelche Reaction-Videos macht. Wir möchten heute aber auch sprechen, warum und wann sollte ein Mann überhaupt heiraten? Wir möchten deine Männlichkeit stärken und vor allem, dass du als Mann auch wieder das tust, was die Bibel sagt. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Kommentare. So, seid gespannt, wir haben drei extrem große, wichtige Themen. Mit dabei unser Chief Program Officer Sono. Wieder dabei.
Schönen Tag, schön wieder hier zu sein.
Und wieder in alter Frische.
Vielen, vielen Dank, ja.
Und bist du wach? Bist du lebendig?
Ich habe eine Aufweckpille genommen. Das heißt, ich sollte in 40 Minuten wirken und dann bin ich wach.
Drogen.
Ja, immerhin. Und ihr habt schon gehört, Pascal ist auch hier, Master of Disaster.
Schönen guten Abend.
Hoffentlich heute wieder ein bisschen aktiver wie letztes Mal. Letztes Mal warst du irgendwie nicht ganz da. Oder hast du zu viel zu tun gehabt mit deiner Kamera und Umstellerei? Ja gut, er muss natürlich schon ein paar Dinge machen.
Ich schaue jetzt gar nicht mehr, ich drücke einfach irgendwas. Eins, sehr gut. Zwei, drei.
So, Punkt ist, ich kann überall hinschauen, sehr spät, aber vielen Dank. Also der Punkt ist, wir sind in einer Zeit, wo sicherlich sehr viele Dinge gelehrt werden und sehr viele Gruppierungen gibt. Je extremer jemand ist, desto mehr oder je kontroverser jemand ist, desto mehr sind die Menschen offen, was er sagt. Jetzt mal als Grundsatz in erster Linie. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 2, Vers 15, befleiße dich Gott zu erzeugen, einen rechtschaffenen Arbeiter, einen rechtschaffenen unsträflichen Arbeiter, der der Recht teile das Wort der Wahrheit. So, man muss Gottes Wort richtig teilen. Das ist essentiell, was wir tun sollten. Und so, diese Gruppe von Steven Anderson hat aufgrund unseres letzten Videos, was ist das Evangelium, ein Video gemacht, auf ihren Kanal hochgeladen, was ist es, Leipzig, sie haben irgendwie mehrere, und das ist Leipzig 1611, wahrscheinlich ist es auch noch anders. Unter anderem, das Thumbnail war meine Wenigkeit mit irgendwelchen Hörnern abgelichtet wie Satan. Wir werden später noch dazu kommen. Lothar Gassmann findet das nicht schön und findet das schlimm, wenn Christen sowas machen. Mir ist das vollkommen egal. Nicht, weil ich glaube, dass es richtig ist, sondern mir ist es egal, weil ich weiß, dass das ein sehr tiefes Niveau ist wo die Menschen das Gefühl haben, dann kriegen sie irgendwie mehr Klicks. Sollen ihnen gut tun, stört mich nicht. Also mal das als Grundsatz.
Kann bestätigen, dass du keine Hörner in echt hast.
Aber interessant,
jeder kann sie,
aber jetzt reingesteckt kennen. Wurde. Also, ja.
Schupp, das sah nicht nach Arbeit aus.
Ist nicht, nein, das ist nicht
aus. Aber hat sich definitiv Mühe gegeben.
Ja, sie haben sich Mühe gegeben. Im Endeffekt soll das sein. Sie nennen das dann das Video, Philipp Daniel Frey ist ein Irrlehrer, Stimme des Gläubigen und dann Pastor Stephen Anderson. So, sie nennen jeden einen Irrlehrer übrigens, der nicht mit Stephen Anderson überein ist. So, wir greifen ein paar Aussagen auf und die erste, die wir hier rausnehmen, ist: Man muss dabei sagen, Stephen Anderson predigt nicht in Deutsch. Das ist dieser, glaube ich, Mose oder wie er heißt, wo das Ganze übersetzt.
Nicht aus der Bibel.
Und ja, nicht der aus der Bibel. So, die erste Aussage, die er trifft, hören wir gleich.
Warum sie dort sind. Denn in Offenbarung 7 wissen wir nicht, warum sie da sind.
Und hier zu wissen Rede wir, von den 144.000.
Zu verkünden. Ja, nun der Engel wird das tun. Nein, er hat das Evangelium zu verkünden. Aber die 144.000 werden dasselbe Evangelium verkünden, ja?
Dasselbe wie wir heute.
Einige Leute, die eine falsche Lehre vertreten, verweisen auf Offenbarung 14, um zu sagen, nun, es gibt verschiedene Evangelien.
Okay. Erstens einmal ein Engel. Und in Offenbarung 14 haben wir die 144.000 und ein Engel. Und sie predigen, sie verkündigen etwas. Und die Bibel nennt es, ob man jetzt will oder nicht, ein Evangelium. Die Bibel sagt, und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein was? Ewiges Evangelium. Zu verkündigen denen, die auf Erden sitzen und wohnen, und den Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme. Und das ist, was er gesprochen hat. Also, so schwierig ist es nicht. Man kann nicht einfach sagen, nein, nein, das ist dasselbe Evangelium, was wir predigen. Moment, was sagt er? Er sprach mit großer Stimme. Fürchte Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist kommen. Und betet an, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasser über den. Und dann sagt man, ja, aber, und wir kommen auch dazu, das ist aber ja keine frohe Botschaft. Das ist eine Betrachtungsweise, die man so hat. So, dann geht es weiter in seinem Text. Okay, dann komme ich.
Finger des Irrlehrers Peter Ruckman, der sagt, es gibt 7 verschiedene Evangelien.
Okay. Erstens einmal, Dr. Peter Ruckman war ein Mann, der das Evangelium verkündigt hat. Ich habe das Privileg gehabt, ihn persönlich kennenzulernen. Er hat viele Menschen zu Jesus Christus geführt. Jetzt sagt er, das ist ein Anhänger des Irrlehrers. Ich bin ein eigenständiger Mensch, ein individuell souveräner Mensch. Ich bin ein ordinierter, eingesetzter Missionar und Prediger des Evangeliums und bin nicht ein Anhänger. Ich mag ihn. Er ist übrigens beim Herrn im Himmel.
Amen. Was Stephen Anderson übrigens verneint.
Ja gut, soll er tun. Ja, also,
er scheint den Ruckman nicht sehr zu
tun. Er mag ihn nicht, logischerweise, weil er nicht gleich denkt. Das heißt aber nicht in erster Linie, dass einfach... Ruckman hat jeden dazu aufgefordert und gesagt, ihr müsst sogar weitermachen wie ich. Und dasselbe sage ich den Menschen, wo mir nachfolgen. So, die Bibel selbst sagt, dass man Gottes Wort richtig teilen soll. Und das ist etwas, was Ruckman immer wieder gesagt hat. Rightly dividing the word of truth. Zweitens, jetzt muss man etwas verstehen mit diesem Wort Dispensation. Anscheinend kann heute niemand mehr dieses Wort definieren und verstehen. Das Wort Dispensation bedeutet Ausgießen. Es bedeutet ein Ausgießen von Wahrheit. Nun, Gott hatte über Jahrhunderte, eigentlich über Jahrtausende hinweg, Wahrheiten ausgegossen. Zum Beispiel, er hat ausgegossen, dass wer vom Baum des Lebens nimmt, der ist errettet. Ja oder nein? Ja, er hat ewiges Leben. Deswegen ist es Baum des Lebens genannt. Kann man heute von dem Baum des Lebens nehmen? Ist jeder errettet, der vom Baum des Lebens nimmt? Wenn du dazu fähig wärst, dazu zu kommen? Ja, nur das ist das Problem. Und ich sage das gleich von vorne weg für all diejenigen, die wieder seinen Kanal anschauen, ob Englisch oder Deutsch, ist mir vollkommen wurscht. Ich sage nicht, dass du heute errettet wirst, indem du vom Baum des Lebens nimmst, weil du hast gar keinen Zugang dazu. Du wirst errettet nur durch ein Evangelium. Und das ist durch das Evangelium der Gnade Gottes, was Paulus gepredigt hat und was wir predigen, und zwar, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist. Punkt. Jetzt. Kain und Abel haben ein Gewissen bekommen. Diese Wahrheit wurde ausgegossen nach 1. Mose 3. Ja, weil, das ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, er sagte, Sünde ruht vor der Tür. Sie wussten genau, was ist, dass Morden falsch ist, ein Gewissen. So, das heißt, Gott hat immer wieder Wahrheiten ausgegossen, bis zu Offenbarung 22.
Aber interessanterweise, wenn ich noch kurz reingrätschen kann, ist, dass das, was du gerade gesagt hast, ein großer Unterschied zu dem ist, was man normalerweise hört, was Dispensationen sind. Weil normalerweise wird uns gesagt, was heißt uns gesagt? Normalerweise hört man es Anfangspunkt und eine Zeitperiode.
Weil man das Wort nicht definiert. Und das Wort heißt eine Wahrheit ausgießen. Und wenn eine Wahrheit noch nicht ausgegossen wurde, ist es schwierig für jemanden, das zu glauben. Das wäre ungefähr so, wie wenn du ein Gesetz heute machst und sagst, du hast das Gesetz gebrochen, weil du hast vor 2 Jahren nicht das gemacht, ja, was ich heute für ein Gesetz gemacht habe. Das funktioniert so nicht. Gut, im deutschen Steuergesetz vielleicht, aber sonst funktioniert das einfach eigentlich nicht. So. Und so, der Mann redet weiter.
Und lass mich dir sagen, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht, denn es gibt nur eines. Und jeder, der dir sagt, es gebe ein anderes Evangelium, der sei verflucht.
Okay, stopp. Jetzt sind wir wieder in einer absolut falschen Prämisse und einer neuen Definition. Das heißt mit anderen Worten, hier ist, was Steven Anderson sagt. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben, pro Glauben auferstanden ist und nicht predigst, dass es noch andere Evangelien gibt, dann bist du errettet. Und das ist ein anderes Evangelium, mein Freund.
Ja.
Und natürlich, man muss natürlich schon brain dead sein, wenn man sowas nicht erkennt.
Cool.
Erstens hat weder Rockman noch irgendjemand anderes, wo glaubt, dass man Gottes Wort richtig teilen muss, gesagt, dass wir heute ein anderes Evangelium predigt. Darum definieren wir es in 1. Korinther 15, 3 und 4. Das ist die Definition von dem wahren Evangelium. Und nichts anderes und nicht mehr und nicht weniger. Also schwierig ist es so mal ganz grundsätzlich nicht.
Also er nimmt das Evangelium und formt im Prinzip etwas Neues.
Ja gut, der sagt auch, wenn du zum Beispiel Rockman magst, dann bist du verloren wie Rockman. Noch einmal, Rockman hat sein Zeugnis, ich habe sein Zeugnis persönlich gehört, ist, ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist. Ich habe Jesus Christus an so vielen und so vielen angenommen und habe gemerkt, ich bin ein Sünder und ich bin verloren ohne das, was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat. Das, mein Freund, ist Bekehrung und nichts anderes. So, das ist mal vorweg. Das heißt, wenn man sagt, ich glaube nicht, dass es andere Evangelien gibt, okay, wir reden hier nicht über, wie Mose hat sich errettet. Wir reden, wie errettet, wie wird ein Mensch heute, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt leben, errettet wird? Und das ist durch das Evangelium der Gnade Gottes, was Paulus gepredigt hat in 1. Korinther 15, 3 und 4. Wenn du was anderes sagst, dann tust du dich gerade selber verfluchen. So, und dann sagte er weiter.
Ketzer und ein falscher Lehrer. Mhm. Denn wenn Paulus ein anderes Evangelium als Jesus gepredigt hat, dann sagt er, dass Jesus verflucht ist.
Okay, das sagt er nicht. Weswegen noch einmal Gottes Wort richtig teilen. Hebräer 9 sagt, es gibt ein altes Testament, was mit dem Tod von Jesus Christus abgeschlossen wird, und es gibt ein neues Testament, das mit der Auferstehung oder mit dem Leben angefangen wird. So, Paulus hat nie gesagt, dass Jesus Christus verflucht wird, aber ist es richtig, dass Jesus Christus gepredigt hat zu den Juden? Ja, hat er. Er hat sogar gesagt, ich bin zuerst gekommen zu den Juden. Ist es richtig, dass die Juden erwarteten ein Reich? Ja, sogar in Apostelgeschichte 1, Vers 6 steht, die aber so zusammenkommen waren, fragten in den Sprachen, Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Reich Israels? So, das ist, was sie gefragt haben. So, sie haben nicht gewartet auf, übrigens, die Trübsal oder sonst irgendwas, sie haben gewartet auf das Reich. Ja?
Also um Galater 1, 8 so richtig zu verstehen, ist das gleiche, als würde ich jetzt auf der Straße rumrennen und wieder im Prinzip predigen, tut Buße, das Himmelreich ist nahe. Was
zum Beispiel, oder wenn du hingehen würdest und sagen würdest, wenn du Jesus Christus, wenn du möchtest errettet sein, musst du glauben, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist, und du musst den Katechismus halten. Das ist ein falsches Evangelium.
Amen.
Das ist nicht das Evangelium, was wir predigen. Und das wäre ein falsches Evangelium. Und die ganze Zeit wird hinzugefügt. Ich könnte anfangen, eine Liste zu schreiben, wer alles nicht errettet ist. Und das, was du tust, mit lieber Stevie, du tust ständig irgendwas hinzufügen. Und ihr, wo nachfolgt, wo blind seid, wo anscheinend nicht mehr nachdenkt und nicht auch einmal sagt, und ich denke mal prüft, müsst vielleicht wieder, ihr prahlt, dass ihr die ganze Zeit geht und sagt, die Bibel, die Bibel, die Bibel. Okay, dann liest das Buch.
Amen.
Und das Buch sagt, so auch ein Engel oder jemand anderes würde kommen und Evangelien predigen, anders denn, dass wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Anders. So, wenn jemand Amen. Etwas anderes sagt, denn was er jetzt in diesem Moment, in dieser Zeit gepredigt hat. Paulus hat nicht gepredigt, als Jesus Christus auf dieser Welt war. Ja. Also so einfach ist es. Ja? So. Dann sagt er, und ich habe einfach ein paar Sachen rausgepickt.
Gibt keinen Sinn, das ist Blödsinn. Es gibt nur ein Evangelium von Jesus Christus.
Mhm.
Aber dieser Engel predigt ein anderes Evangelium.
Mhm.
Ja.
Es heißt nicht, dass er das Evangelium predigt, mit dem, was in Vers 7 sagt. Es heißt nur, er hat das ewige Evangelium, um es zu verkünden.
Okay, das ist nicht, was dort steht.
Was eine absolute Beugung von allem.
Ja gut, das ist einfach wieder, was man heute gerne macht. Man tut über etwas sprechen oder drüber hinweg sprechen, also man geht das Problem an. Wir haben schon mal gesagt und nochmal, dass ihr den Vers eingeblendet seht, und er sprach mit großer Stimme. Er hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen und dann ist Punkt, sondern Strichpunkt und sprach mit großer Stimme. Fürchte Gott und gebt ihm die Ehre. Ja. So, er verkündigt es und sprach. Und hier sieht man gut, wie man Gottes Wort abändert, um das zu sagen, was man schon vorher glaubt. Und das ist, wie man eine Irrlehre übrigens wirklich macht, indem man mit einer Prämisse reinkommt und sagt, ich denke schon und was ich denke, ist sowieso richtig. So, er geht weiter und sagt...
Hier ist, was er sagt. Und was er sagt, ist nicht das Evangelium.
Nicht?
Und übrigens, okay. Wenn es nur für einen bestimmten Zeitraum gilt, warum wird es das ewige Evangelium genannt?
Das ist einfach, weil ab dem Punkt... geht es für alle Ewigkeit. Weil, nochmal, was steht geschrieben? Nochmal der Einblender. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichtes kommen und betet an, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Aber von diesem Zeitpunkt an wird er derjenige sein, der ewige Richter ist. Sein Reich ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das hört übrigens nach 1000 Jahren nicht auf.
Ja.
Weil es geht bis in die Ewigkeit. Natürlich hört es auf für diese Erde, weil diese Erde wird vergehen. Diese Erde wird kaputt gemacht. Ja, so, es steht geschrieben, betet an. Und er sagt hier,
es würde ewig dauern, oder? Und weißt du was? Dieses Evangelium ist der Tod, Begrabung und Auferstehung Jesu. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Es ist eine gute Nachricht, dass er für uns gestorben ist, weil wir eine Menge Sünde haben. Wir brauchen einen Retter. Und Gott sei Dank, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist.
Verstehe ich das Amen. Richtig? Ja, so.
Also erstens einmal, darum sage ich, ich will nicht einmal sagen, dass er ein falsches Evangelium predigt. Er predigt ja dasselbe. Aber er kommt und sagt, das ist eine frohe Botschaft. Wo ist darin eine frohe Botschaft? Also mal so ganz grundsätzlich und generell. Das ist eine frohe Botschaft, betet an, der gemacht hat. Und nur ein blinder Frosch, der vergessen hat, seine Beine zu benutzen, und rückwärts in einen Pool springt und dabei durch die Wand schießt, merkt das nicht. Ja? Müsst ihr euch mal vorstellen.
Verstehe ich das richtig, dass er denkt, dass das ewige Evangelium, was dort...
Das Gleiche ist, was Paulus predigt.
Das Gleiche, was in 1. Korinther 15
ist. Ja, weil er sagt, er hat das ewige Evangelium war immer schon da. Was, noch einmal, Paulus hat gesagt, ich habe es persönlich bekommen.
Ja.
Ich habe es nicht irgendwie von irgendjemandem erfahren. Wenn das Evangelium schon lange gepredigt wäre, warum muss er noch etwas persönlich von Jesus Christus bekommen?
Wir also, hatten halt das gute Beispiel, wo du auch gesagt hast, dass wenn ein Wort auftaucht und Menschen denken, immer wenn das Wort auftaucht, bedeutet es dasselbe.
Ja.
Okay, was ist dann mit Taufe?
Zum Beispiel.
Das ist ein gutes Beispiel. Wenn du Taufe nimmst, zum Beispiel, ist es immer die Wassertaufe. Dann müssten wir alle ja Apostelgeschichte 2, Vers 38 machen. Wir wissen, dass das nicht so ist. Wir wissen, dass es mehrere Taufen gibt. Noch einmal, Gott sagt, du musst dich befleißigen. Oder study to show the self-approved. Mhm. Man muss Gottes Wort wirklich studieren und wirklich sich mehr Gedanken machen als so oberflächlich. Und natürlich mit geistigen, von Neuem geborenen, bibelgläubigen, am besten ordinierten Männern Gottes reden ob man nicht und schauen, ob die Position wirklich wasserdicht und hält. Weswegen sie in Apostelgeschichte 15 zusammengekommen sind. Aber wir machen weiter.
Guck mal, wenn er sagt, nach der Schrift, meinte er das Alte oder das Neue Testament? Das Alte.
Das ist eine ganz einfache Antwort, das Alte Testament. Weil Jesus Christus ist gestorben nach der Schrift, sagt 1. Korinther 15. Und natürlich wurde das in Jesaja 53 beschrieben, wurde das in Psalm 22 beschrieben. So, nach der Schrift bezieht sich nicht auf das Wort Evangelium, es bezieht sich auf, dass Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden. Mhm. Weil in Jesaja 53,6 sagt er, er warf unser aller Sünder auf ihn. Jesaja spricht auf unser aller, redet von dem Volk Israel. Jesus Christus sagt, Amen. Ich bin zuerst zu Israel gekommen. Paulus sagte aber, das Evangelium ist an die ganze Welt gegeben. Es ist an Heiden, Juden oder Griechen, spielt keine Rolle. Jeder, wir sind alle eins in Christus, Galater 3. Was übrigens auch etwas ist, was gerne ein bisschen von dem Zusammenhang gerissen wird. Aber wir machen weiter, weil sonst kommen wir nicht durch.
Übrigens sagt die Bibel, von diesem legen allen Propheten Zeugnis ab. Mhm. Das Alte Testament handelt nicht von Jesus. Nein, es ist alles über Jesus. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch...
Falsch. Also erstens einmal, das Alte Testament, dass jeder ultimativ redet von Gott offenbart im Fleisch oder Jesus Christus. Ja. Aber mehr vom Zweiten Kommen als vom Ersten Kommen. Wir wissen, wir haben über 500 Prophezeiungen zum Zweiten Kommen Jesus Christus und da wird er nicht sterben für die Menschen. Und das ist, was sie erwartet haben, einen König der Könige und Herr aller Herren. Sozusagen, dass jeder Prophet im Alten Testament gepredigt hat von dem Kreuzigungstod von Jesus Christus, ist einfach falsch. Du kannst die Dinge natürlich verstehen, indem du zum Beispiel 1. Mose 3, dass er in die, wird ihm in die Ferse stechen und all diese ganzen Dinge. Natürlich sehen wir in Psalm 22, wir sehen Jesaja 53, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und natürlich haben wir Prophezeiungen, wie er verraten wird mit 30 Silberlingen etc. 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 Aber zu sagen, dass jeder Prophet gesagt hat, dass Jesus Christus wird sterben, noch interessanter ist, dass wir einen Hohepriester hatten, der sagte, ein Mensch muss für das ganze Volk sterben. Für welches Volk? Israel. Ja. Israel hat einen Scheidebrief bekommen und nur durch die Versöhnung von Jesus Christus konnten sie überhaupt wiederhergestellt werden zu Gott. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Das ist das Erste, um was es hier ging. Also diese Aussage ist einfach inhaltlich einfach falsch. Ja. Kann man nicht anders sagen. So, und dann gehen wir weiter.
Guck mal. Jeder, der jemals in den Himmel gekommen ist, kam durch Gnade. Mhm. Gnade bedeutet, sie haben es nicht verdient. Hat Abel es verdient, in den Himmel zu kommen? Hat Noah es verdient, in den Himmel zu kommen? Der Trunkenbold? Hat Abraham es verdient? Hat Isaak es verdient? Hat Jakob es verdient? Guck mal, es ist keiner gerecht.
Okay, das ist wiederum rhetorisch sehr schlau. Ja, Noah fand Gnade von Gottes Augen. Keine Fragen. Alttestamentliche Menschen haben es genauso nicht verdient, in den Himmel zu kommen, weswegen sie übrigens in Abrahams Schoß gingen. Ja. Die Bibel sagt in Lukas 16, Vers 22, es begab sich aber, dass der Arme starb und war getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und war begraben und er ging in die Hölle. Abrahams Schoß ist ein buchstäblicher Ort, oder war ein buchstäblicher Ort inmitten der Erde, neben der Hölle. Und es war Gott, oder Jesus Christus, nachdem er gestorben ist, in demselben ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. Ja? Und dann sagt er in Epheser 4, Vers 8, spricht, er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. So, er hat dieses Gefängnis, Abrahams Schoß, gefangen geführt und mit ihm genommen. Ja, die Sünden wurden erst weggenommen, als er zu ihnen gepredigt hat. Warum musste er ihnen predigen? Warum muss er den Toten predigen? Für was? Um ihnen zu erklären, ja, sie hätten es schon gewusst. Nein, haben sie nicht. Um ihnen zu erklären, das Opfer ist ein Bild dessen, was passiert von mir. Das ist das ewige Opfer. Weswegen, wenn du einmal Hebräer liest, Hebräer hat genau damit zu tun, ist geschrieben an hebräische Christen, die gemerkt haben, hey, weißt du was, ich habe ein Opfer gemacht, aber ich habe ein besseres Opfer, Jesus Christus. Ja. Und genau das wurde gepredigt, dass nur Jesus Christus alleine ihre Sünden konnten wegnehmen. So, noch einmal, nein, sie waren nicht gerecht durch ihre, sie haben Gott geglaubt. Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das ist überhaupt keine Frage. Aber zu sagen, dass das gleiche Evangelium ist, was wir predigen, ist etwas im Zusammenhang nehmen. Es ist ein Stretch. Es ist ein extrem großer Stretch. Und am Schluss, das ist etwas, wo ich dann auch ein bisschen praktisch werde oder pragmatisch werde, es spielt überhaupt keine Rolle, wie Mose errettet wurde. Es macht keinen Unterschied mit der Errettung heute. Du wirst nicht errettet, indem du sagst, ich glaube, Jesus Christus für meine Sünden gestorben, begraben, auferstanden. Und ich glaube auch, dass Mose gleich errettet wurde, sonst bist du verloren. Das ist Quatsch. Das Amen. Ist einfach Müll. Ja. Ja, und das ist gefährlich. Und da, das ist der Punkt, wo ich sage, ey, Dude, you've got to be careful what you're saying.
Kleine Verständnisfrage. Das heißt, ist jede Person im Alten Testament in Abrahams Schoß gelandet?
Jeder Mensch, der geglaubt hat an Gott und glaubt hatte, was ja. er ihm gesagt hatte, ist in Abrahams Schoß gegangen.
Haben wir dann spezielle Fälle gehabt wie Enoch? Der ein
Henoch war eine Ausnahme. Henoch ging in den Himmel. Das war einer der einzigen.
Okay, interessant.
So, wir machen weiter.
Dass es ohne Werke ist. Es war immer durch Glaube aus Gnade. Mhm. Weißt du, was lustig ist? Paulus hat es gelehrt aus Gnade durch den Glauben. Er hat das offenbart. Okay. Hat Jesus nicht die Erlösung allein durch den Glauben gelehrt? Wie?
Also, Paulus hat gelehrt oder gesagt, dass man nur durch Gnade, durch Glauben errettet wird. Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben und dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das ich nicht jedem rühme. Ja. Hier ist, wo der Unterschied kommt. Paulus hat gesagt, der Glaube wurde dir gegeben. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben und dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Was ist Gottes Gabe? Der Glaube. Punkt Nummer 1. Dann, interessanterweise, sagt er in Römer 4, Vers 9, Paulus, nun, diese Seligkeit, geht sie über die Beschneidung oder über die Vorheit? Wir müssen ja sagen, dass Abraham sei sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, sein eigener Glaube wurde ihm gerechnet. Dude, es ist nicht mein Glaube. Ich habe ihn bekommen von Jesus Christus. Weil wenn es mein Glaube wäre, was ist, wenn ich meinen Glauben verliere? Es gibt Dutzende Menschen, ich glaube wirklich an ewige Sicherheit übrigens, aber ich glaube in ewige Sicherheit der Weg, wie die Bibel es lehrt. Das heißt, wenn es nur mein Glaube ist und ich sage irgendwann, ich glaube nicht mehr an Jesus Christus, was ist dann? Was ist dann, Stevie? Dann sagst du, okay, der Mann war gar nie errettet, weil er hat es nie von Anfang an verstanden. Das ist eine absolut billige Ausrede, es ist lächerlich und es hat nicht, das ist eigentlich Calvinismus.
Ja.
Jetzt, Römer 1, Vers 17 sagt, Paulus sagt, sind die Mal darinnen offenbart wird, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben. Wie darin geschrieben steht, der Gerechte wird des Glaubens leben. So, wenn ihr die Parallelstelle anschaut in Habakkuk, was steht dort? Der Gerechte wird seines Glaubens leben. So, wir zeigen es euch parallel, hier links und rechts. Und ihr seht, des Glaubens, seines Glaubens. Das heißt, des Glaubens von Jesus Christus. Den haben wir bekommen. Es ist nicht mein eigener Glaube. So schwierig ist es nicht. Es schaut vielleicht ähnlich aus. Jesus Christus sagte, glaubt, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Es geht darum, wer selber glaubt. Weswegen ich immer wieder sage, Johannes 3, Johannes überhaupt, wurde lehrmäßig, hat Jesus Christus geredet zu Juden, die ein Reich erwarteten. Und er sagte, glaubt mir, was ich sage, ihr werdet das ewige Leben haben. Keine Frage ist das so. Aber Paulus, durch die Offenbarung von Jesus Christus, definiert es weiter und sagt, du musst glauben, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben, begraben und nach 3 Tagen auferstanden ist.
Amen,
und
ja.
Das ist eine Entscheidung. Und dann bekommst du den Glauben von Jesus Christus.
Wäre es dann mit diesem Vers? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben hat. Hat Jesus das gelehrt?
Ja, hat er. Nur Johannes 3, Vers 16, wie er schon selber sagt, ist nicht das Evangelium, sondern es ist ganz klar, ganz einfach. Titus 1, Vers 2 sagt, auf Hoffnung des ewigen Lebens, welches verheißen hat, der nicht lügt Gott vor den Zeiten der Welt. In Epheser 1, Vers 4 steht, wie er denn uns erwählt hat, durch denselbigen, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir sollten sein Heiligen und sträfe von ihm in der Liebe. Das heißt, jeder, der in Christus ist, egal in welcher Zeit, egal wann er gelebt hat, egal wenn er lebt, jeder, der in Christus ist, ist errettet. Die Frage ist nur, wie kommt man in Christus? Und das ist die Frage, wo sich jeder selber stellen muss. Heute kommt man in Christus ganz einfach, indem du Jesus Christus in dein Herz aufnimmst, indem du glaubst, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben, begraben, nach 3 Tagen auferstanden ist.
Ziemlich problematisch, wenn du denkst, dein Glaube macht die ganze Geschichte wahr. Dann, ich habe das Gefühl, so lesen die Leute zum Beispiel Jakobus falsch, Jakobus 2, dass die immer wieder an die einzelnen Stellen hingehen und sagen, ja, es ist mein Glaube, der rettet, das ist mein Glaube.
Ja, natürlich, weil sie sich selber rechtfertigen wollen, weil es eben doch am Schluss ein Tunwort ist. Aber es ist nur dann ein Tunwort, wenn man, ich sage jetzt mal, andere Dinge vermischt. Ja? Und darum sage ich noch einmal, Gottes Wort recht teilen. Aber im Endeffekt einfach mal zu verstehen, wer spricht überhaupt zu wem? Das bringt dich schon extrem weit. Und dann sagt er noch,
zu Nikodemus? Und was sagt Johannes 3,18? Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und hat er diesen Vers gelehrt? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat
eben... Also er kann noch weitermachen. Das ist vollkommen logisch. Ja? Nikodemus musste an ihn glauben. Heute glauben wir, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist. Das ist ein Riesenunterschied. Es sind vier Teile da drin. Jesus Christus für meine Sünden gestorben, begraben und auferstanden. Das sind vier Dinge. Nikodemus, glaubst du, dass Gott dass er seinen Sohn gesandt hat in die Welt? Glaubst du, dass du von Neuem geboren werden musst? Ja, okay. Ist nicht ganz dasselbe.
Okay, wenn wir jetzt gehen zum Beispiel zu Matthäus 25, hat Jesus Christus da auch gepredigt? Glaub nur an Jesus Christus und das war's.
Ja, gut, ich will es jetzt nicht vermischen. Also ich meine, wenn wir jetzt, weil jetzt wird es zu kompliziert. Tatsache ist, wir müssen Gottes Wort richtig teilen. Und Matthäus 25 mit den Jungfrauen und dem Ganzen ist ganz sicherlich nicht, die Gemeinde wird nie Jungfrauen genannt. Aber lass uns ja auf dem Thema bleiben. Im Endeffekt ist es ganz einfach. Wir glauben, das Evangelium, was heute gepredigt ist, es gibt nur ein Evangelium, was heute gepredigt wird und was heute gepredigt werden muss. Und das ist Jesus Christus für deine Sünden gestorben, begraben und nach 3 Tagen auferstanden ist. Das einmal zu dem. Ja. So, was wir dann sehen, ist, dass wir... dass sie natürlich diese Gruppe zum Teil Sachen macht, die ein bisschen fragwürdig ist. Weil wir heute das Problem haben, dass zum Beispiel in Deutschland gibt es sehr viele verwässerte Prediger, die das Ganze irgendwie nur noch sagen, Gott ist die Liebe und so weiter, haben wir letzte Woche gesprochen. Jedoch, hier ist es jedoch. Wir haben unseren Freund Lothar Gassmann. Und Lothar Gassmann machte ein Video vor einem Monat, massiver Angriff beim Straßeneinsatz in Pforzheim, radikale Gruppe beleidigt Christen. Ja. Und wir zeigen euch einfach mal, was da so passierte.
Liebe Geschwister, ich hoffe, man hört mich ganz gut. Und liebe Grüße in ja. aus Pforzheim.
Und der in der Mitte ist Lothar Gassmann.
Ja, vielen unterschiedlichen Geschwistern, die aus unterschiedlichen Städten aufkommen. Und wir treffen uns gelegentlich hier in dieser Stadt und auch in anderen Städten, dass wir gemeinsam das Wort Gottes hier groß tun können und einfach auch den Menschen gewinnen wollen für den Herrn Jesus Christus.
Ich freue mich hier auch, dass Sie auf die Straße gehen.
Dr. Lothar Gassmann zusammen zu sein. Der ein oder andere wird ihn sicherlich kennen durch andere Missionseinsätze, die wir auch haben. Und anlässlich eines unschönen Geschehnisses, was wir jetzt gerade eben hatten, wenden wir uns jetzt direkt auch an euch, weil wir finden gemeinsam auch als Brüder und als Geschwister in diesem Sinne, dass so ein Verhalten nicht duldbar ist innerhalb der christlichen Gemeinschaft hier auch in Deutschland. Ich denke, die zwei Brüder können hier besser beleuchten, um was es genau geht. Es geht gerade um eine Gruppierung, die hier in Pforzheim,
sagen wir mal, ich tue ein bisschen vorspulen hier.
Und auch in dem Sinne, dies so, dass ich gesehen habe, wie eine Personengruppe auf uns zugekommen ist. Von 3 Personen. 2 davon haben Englisch geredet und konnten gar nicht Deutsch sprechen. Und der eine konnte Deutsch, hat schon hier so in Richtung unseres Zeltes geguckt. Und da wollte ich ein Traktat anbieten, habe mir nichts dabei gedacht. Und dann die erste Frage hat er mich gefragt, seid ihr von Lothar Gassmann? Und ich habe gesagt, so wie mein Bruder auch gerade gesagt hat, wir sind von verschiedenen Gemeinden, uns geht es um Jesus Christus. Und dann hieß es direkt das zweite Wort, das ist ein falscher Lehrer, das ist ein Irrlehrer, das ist der falsche
Prophet. Also schon anscheinend ein Wort, was sie gerne sagen, was sie bei jedem benutzen, er ist ein Irrlehrer.
So eine Aura.
Aber ich muss dir sagen, die haben tatsächlich die lauteste Stelle genommen, um das Video aufzunehmen.
Das ist richtig irgendwie. Gut, das ist halt sehr schnell.
Hat angefangen, vor seinen Leuten zu sagen, this is the false prophet, hat Sachen gesagt, das ist die Schande von Pforzheim. Das geht absolut gar nicht. Und das Schlimmste ist dann noch der Abschluss gewesen, wo sie sich dann verabschiedet haben, hat er dann einfach eiskalt zum Lothar gesagt, enjoy hell. Also genieße die
Hölle.
Gut, also wir tun mal da eine Pause machen. Also erstens einmal... Enjoy hell. Niemand auf dieser Welt wünsche ich das. Niemand auf dieser Welt möchte ich, dass es in der Hölle geht. Noch dazu kann man es nicht beurteilen, nur aufgrund von irgendwelchen Snapshots und sagen, der geht in die Hölle, der geht nicht. Ich kenne Lothar Gassmann seit Zeugnis nicht. Ich weiß, dass zum Teil ab Matthäus 6 gepredigt wurde dort auf der Straße, rein was ich sehe. Das ist nicht natürlich das Evangelium der Gnade Gottes, Matthäus 6, ja, das ist auch ganz klar. Jedoch, und natürlich, Lothar Gassmann glaubt, dass man verloren gehen kann, das ist etwas, was ich ablehne, weil die Bibel es ablehnt, ja, und zwar ziemlich klar. Nur, und das möchte ich hier betonen, wir gehen nicht auf die Straße und wenn ein Lothar Gassmann oder sonst irgendjemand ist, dass wir genau dorthin müssen, auch stehen und dann auch mit diesen Menschen debattieren und ihnen Schandwörter sagen oder was weiß ich. Das ist nicht ein Gentleman, das ist nicht, was ein Christ tut. Und wir wollen uns davon ganz klar distanzieren von dieser Art. Das heißt, weil ich weiß, diese Gruppe heißt Christen, Baptisten, wie heißen sie ganz genau?
Baptistenkirche, zuverlässiges Wort. Sie haben ja, einfach okay. aus dem Englisch
Faithful. Und so, Faithful Word, Baptist Church, Word of God, whatever. So, der Punkt ist, sie sind Baptisten und Baptisten historisch waren Täufer oder Wiedertäufer und sie stehen für die individuelle Souveränität. So, sie stehen für unabhängige Ortsgemeinden. Sie dürfen das tun, das ist ihre Sache. Ich will aber nicht, dass jeder hier denkt, wir sind ins gleiche Boxhorn schießt und sagt, wir sind genau gleich. Wir tun unseren Leuten beibringen. Wenn ich Lothar Gassmann sehe, würde ich ihm Hallo sagen und das war's. Ich würde auch nicht mit ihm diskutieren, weil offensichtlicherweise ist er überzeugt von dem, was er denkt oder was er sagt. Kann er es mit der Bibel begründen? Nein, kann er nicht. Aber das ist mal dahingestellt. Er sagt dann auch noch ein paar Worte.
Also ich kenne diese Gruppe, habe sie bisher noch nicht persönlich erlebt, aber jetzt zum ersten Mal die Konfrontation auf der Straße. Es handelt sich ja um diese Gruppe, um Stephen Anderson, eine radikale Sekte, die sich fälschlich Baptisten nennt und Pforzheim nennt sich das zuverlässige Wort. Und die missionieren jetzt auch hier. Wir machen hier seit 11 Jahren Missionsarbeit, sehr gesegnete Arbeit. Aber ich habe den Eindruck, der Feind schläft nicht und möchte jetzt hier durch radikale Leute vieles kaputt machen.
So, und das ist jetzt das Erste, was ich mal möchte ein bisschen... Ich finde es gefährlich hier immer gegensätzlich und radikal und Sekte und jeder schmeißt hier Wörter um die Gegend. Das sind Menschen, die haben einen großen Eifer. Sie haben das Gefühl, sie müssen das machen, sie müssen das sagen. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt so weise ist oder nicht. Aber viel wichtiger, und das möchte ich hier einmal betonen, Paulus, man bezieht sich hier ständig auf Galater 1. Okay, und jetzt gehen wir mal zu Philipper 1, Vers 15. Da steht, etliche zwar predigen Christus auch um Hasses oder und Haders willen, etliche aber auch aus guter Meinung. Jene verkündigen Christus als Zank nicht, und nicht lauter, denn sie meinen, sie wollen eine Trübsal zuwenden meinem Banden. Diese aber aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege. Was ist der aber denn? Dass nur Christus verkündigt werde, allerlei Weise, es geschehe zufalls oder rechte Weise, so freue ich mich doch darin und will mich auch freuen. Und grundsätzlich, wenn das Evangelium gepredigt wird, ob es jetzt von Lothar Gassmann ist oder von den Stephen Anderson-Leuten, preist den Herrn, Gottes Wort wird gepredigt. Irgendjemand kann sich ja auch durch solche Menschen bekehren. Und so, das ist die Position, die ich habe. Wenn etwas Falsches gepredigt wird auf der Straße, wenn wir anfangen, den Leuten zu sagen, nur Gott liebt dich, dann noch einmal, überlegt, was ihr tut. Ihr könnt nicht denken, ihr könnt auf die Straße gehen und nur eine Seite betrachten, sondern ihr müsst, ihr könnt nicht nur Römer 5, Vers 8 betrachten, sondern ihr müsst auch betrachten, dass das Evangelium ist, dass er für deine Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist. Und dass ein Mensch, der Jesus Christus nicht aufnimmt, tatsächlich lebendig, ewig in eine Hölle geht. Ja. Und so, wenn man dazu nett ist, jetzt... wie gesagt, Lothar Gassmann glaubt, dass man verloren gehen kann. Wir glauben das nicht. Die Stephen Anderson-Leute glauben das auch nicht. Und deswegen tun sie ihn auch als Irrlehrer betiteln. Er redet hier weiter.
Dass der Staat die Todesstrafe für Homosexuelle einführt und auch AIDS-Infizierte, wobei Letzteres allerdings nicht bestimmt scheint, das haben sie dementiert. Aber sie wollen wirklich wieder die alttestamentliche Todesstrafe für Homosexuelle einführen.
Okay, jetzt stopp. Also das heißt, er geht jetzt drauf ein und sagt, also Leute, diese Leute sind so verdorben, weil sie tun, die Homosexuellen sollen alle getötet werden. So. Und diese Frage wurde uns übrigens auch einmal gestellt, ganz interessant. Also uns wurde tatsächlich mal gestellt, die Frage, glaubt ihr, dass man die Todesstrafe sollte machen? Und ich möchte einen Artikel zeigen von SWR aktuell, weil SWR anscheinend auf sie zugekommen und oder aufmerksam geworden sind. Sie haben auch irgendwie dieser, wie heißt der, Anselm?
Urban.
Urban hat da irgendwie auch für 85 Tagessätze ein Urteil bekommen. Und das geht nur eine Minute. Und
ihr seid alle Sünder. Ganz Deutschland ist gottlos. Anselm Urban verbreitet Hassbotschaften im Internet.
Das sagt die Welt natürlich extrem schnell.
Der Prediger, selbsternanntes Oberhaupt der sogenannten Baptistenkirche, zuverlässiges Wort in Pforzheim. Die Gemeinde hat sich einen kleinen Raum in der Innenstadt angemietet. Wegen Aussagen, die sich unter anderem gegen queere Personen und Frauen richten, ermittelt jetzt die Karlsruher Staatsanwaltschaft. Es geht um den Anfangsverdacht der Volksverhetzung. Fort in Pforzheim war heute kein Mitglied der Gemeinde anzutreffen. Auch eine schriftliche Anfrage blieb unbeantwortet. Die Kirchen in Pforzheim aber sind empört. Natürlich. Die Dekanin der evangelischen Kirche hat Anfang März erstmals von der neuen Baptistengemeinde erfahren. Wenig später hat sie selbst, wie auch andere, die Staatsanwaltschaft alarmiert.
Man kann nicht einfach einen Raum mieten und dort sagen, was man will und gegen Menschen hetzen. Das geht.
Also gut, die Aussage ist zweifältig. Man kann nicht einfach einen Raum mieten und sagen, was man will und gegen Menschen hetzen. Also ist natürlich die Definition, wann ist es für gegen Menschen hetzen? Hier einfach mal ein Grundsatz. Die Leute kommen immer wieder mit dem Gleichen und sagen in 3. Mose 20, Vers 13, wenn jemand beim Knaben schläft, wie beim Weibe, die haben einen Gräuel getan und sollen beide des Todes sterben. Das ist die Stelle, die Steven Anderson benutzt. Was er, und darum sage ich, ihr müsst Gottes Wort recht teilen. Gott hat ein Gesetz gegeben für den Staat Israel. Mhm. Oder für das Land, für die Nation, für das Volk Israel. Und dort, in diesem Staat, wie es übrigens auch in anderen Staaten der Fall ist, gibt es gewisse Gesetze. Wo Menschen zusammenkommen, gibt es Gesetze. Und das war ein Gesetz. Jedoch, und jetzt kommt das Jedoch. Ich bin nicht der Staat. Amen. Und in unseren Breitengraden herrscht ein anderes Gesetz. Und es ist die Bibel, die uns sagt, dass wir uns müssen unterordnen. Wir sind nicht aktiv beteiligt in der Politik.
Ja.
Und die Welt ist verdorben. Das ist keine Frage. Jetzt, was ist unser Auftrag? Die Bibel sagt, so sind wir nun Botschafter in Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn wir schon immer von Evangelium reden, dann lasst uns das predigen. Und auch queer Menschen können tatsächlich noch errettet werden, Amen. Wenn sie merken, dass Jesus Christus für ihre Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist. Und Amen. Ja, Römer 1 ist ziemlich klar, was die Bibel sagt über queer.
Was so. Steven Anderson übrigens verneint. Diese Menschen sagen ganz klar,
ja, weil er sagt, sie sind übergeben einem verdorbenen Sinn, ein reprobate mind, und darum können sie nicht errettet werden. Jedoch, und jetzt kommt das Jedoch, Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Paulus hatte einiges getan, und sogar er sagte, er war das geringste aller Sünder, und er sagte, er konnte errettet werden. Also, dann müsst ihr das mit Paulus ausmachen. Dann ist ein anderer Punkt, und das sagt Steven Anderson auch, dass die Gemeinde wurde anstatt von Israel, das macht er mit Galater 3, wo er sagt, es gibt hier keinen Unterschied, sie sind alle, ob Juden oder Griechen, ja, dort steht auch Mann oder Frau, und praktisch, es gibt einen Unterschied. Die Bibel sagt in Römer 11, Vers 25, ich will euch nicht verraten, liebe Brüder, dieses Geheimnis. Es gibt ein Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid. Blindheit ist Israel eines Tages widerfahren, bis das die Fülle der Heiden eingegangen sein. Also irgendwann mal wird Gott wieder mit Jesus, mit den Juden, mit dem Volk Israel arbeiten. Sozusagen, dass dieses Gesetz wird schon wieder kommen. Aber das ist, wenn Jesus Christus es raufbringt. Und es ist nicht unsere Aufgabe, heute hier diesen riesen Krieg anzuzetteln. Das heißt nicht, dass ich nicht predige, was die Bibel sagt. Und zwar von A bis Z, von 1. Mose bis Offenbarung 22 oder von Cover to Cover. Ich glaube, Gottes Wort ist wahr, und ich wenn mich einer fragt, das ist meine Meinung. Römer 1 ist meine Meinung. So, weil es ist Gottes Meinung. Jedoch, und das ist wieder das Interessante, der gute Lothar geht dann weiter und sagt,
trotzdem vertreten Sie auch andere Lehren. Sie vertreten unter anderem auch die Lehre der Unverlierbarkeit, der Unverlierbarkeit des Heils. Also ich persönlich spreche solchen Geschwistern, die das vertreten, niemals das Heil ab. Ich sage, das ist ein Erkenntnisunterschied.
Okay, ein Erkenntnisunterschied. Ich tue auch nicht jemandem das Heil abändern oder ab nicht geben, weil am Schluss ist es tatsächlich Jesus Christus, der das entscheidet. Aber wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So habe ich euch geschrieben, die ihr glauben im Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Wenn ich nicht ewiges Leben habe, wenn ich nicht weiß, dass es nichts gibt, auch ich selbst nicht, Lothar, der mich von der Liebe Gottes scheiden kann, Johannes 10, Römer 8, 1. Johannes 5, dann kann ich nicht wissen, ob ich ewiges Leben habe. So einfach ist es. So, am Schluss, am Ende, ist es so, dass man heute sich immer wieder auf das Falsche konzentriert. Ich muss auch nochmal sagen, dass diese Gesellschaft ist verdorben. Die Bibel sagt aber, der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christus, unsere Versammlung zu ihm, bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht bald bewegen lasst von eurem Sinn, noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns gesandt, dass der Tag Christi vorhanden sei. Lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn es kommt nicht. Denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme. Und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. So, es ist keine Frage, dass der Teufel am Arbeiten ist. Es ist keine Frage, dass wir heute immer mehr in den Abgrund gehen. Wir sehen das. Wir sehen, dass viele von diesen Gruppierungen den Tod wünschen von neuen geborenen Christen, wenn sie noch predigen, was die Bibel sagt. Ja. Keine Frage. Keine Frage. Und noch einmal. Wir predigen das, was Jesus Christus gesagt hat. Wir predigen, wie Paulus, Jesus Christus an ihn gekreuzigt. Und alles, was dazugehört. Aber Todesstrafen, all diese Dinge, ihr müsst uns nicht fragen. Meine Meinung ist ganz einfach, Römer 13. Römer 13 sagt es klar, wir tun unsere Obrigkeit unterordnen. Sie hat die höhere Gewalt und sie muss es entscheiden. Sie muss es aber auch vor Gott verantworten. Auch das sehen wir übrigens in Matthäus 25. Man muss ein paar Dinge vor Gott verantworten.
Am Ende ist es ziemlich einfach, dann zu sagen, die tun die Werke des Feindes, die tun die Werke des Feindes. Das Argument kann man im Prinzip für alles benutzen, was nicht nach meinem Narrativ geht, was die Leute machen.
Klar, ich meine, es ist natürlich immer die Frage, ob das so eine Hilfe ist, wenn man so in den Medien ist. Und ich sage es nochmal, das Wort vom Kreuz ist ein Anstoß. Mhm. Und die Menschen wurden in der Vergangenheit immer schon dafür verfolgt. Wir müssen es nicht noch polemischer machen, als es ohnehin ist. Aber das ist wirklich der Teil, wo ich sagen kann zu Steven Anderson und seiner Gruppe. Wir wissen jetzt schon, ihr werdet wieder ein Video machen und hören und Zeug und Sachen. Macht, was ihr wollt. Richtet es selbst da draußen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich habe euch Bibelstellen gegeben. Aber, mehr als eine, ja. Und zwar genügend.
Nicht nur genauso eins.
Ja. Und es ist ganz klar, die Bibel ist klar. Die Bibel muss man hier ein bisschen, da ein bisschen, Jesaja 28, das haben wir gemacht, es ist klar. Und ich wurde bis jetzt noch nicht, keiner von Steven Anderson, Leute, hat mich jemals vom Gegenteil überzeugt, weil sie nicht mit Schrift kommen, sondern mit Dingen, die sie aus dem Zusammenhang reißen. So.
Und sie sind ein und aber Malamant jetzt.
Genau. Das ist in Titus 3.
Nein, das ist 10.
Ja. Also, Punkt. Wir kommen aber zu einem ganz wichtigen Thema. Und ich weiß, wir sind schon, heute geht die Show ein bisschen länger, so bitte tut Geduld haben, weil das musste einfach auch mal erklärt werden, wichtige jedem Themen. Einzelnen draußen. Aber ein ganz wichtiges Thema ist, wann sollte ein Mann eigentlich heiraten? Ich sehe immer wieder, dass Menschen sagen, es ist meine Entscheidung, wenn ich heirate. Absolut korrekt. Und von neuen geborenen Christen typischerweise tun die Position beinhalten, dass es falsch ist, vor der Hochzeit eine körperliche Beziehung mit dem anderen Geschlecht einzugeben, in diesem Fall mit einer Frau. Gut, lass uns einmal in der Bibel schauen, was ist die Definition von einer gültigen Ehe. Und das ist nicht, ich will das nochmal betonen, wenn ein Staat dir ein Zertifikat gibt.
Es das glaube ich. Fast alle Christen heutzutage.
Sicherlich, ja, weil sie das gewohnt sind. Weil natürlich wir in diesen Ländern, wo wir sind, in Europa, wurden großgezogen und wurden natürlich diese Staatsgesetze sind oftmals von der Bibel beeinflusst worden, weil sie von den letzten Hunderten von Jahren durch die Reformation biblisch schon beeinflusst wurden.
Aber jedoch, am Ende gehen diese Menschen dann zu Römer 13 und sagen, Obrigkeit, hier, wir müssen
ja,
da
gut,
die Zertifikate
im Herrn,
haben.
Und ja, das Moment. Ist der Punkt. Aber ja, aber Moment, im Herrn. Also ihr geht schon weiter nach vorne. Lass uns nochmal das definieren zuerst. Die Bibel sagt in 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen.
Ja.
Punkt 1. Wenn du zu Hause lebst, dann hast du absolut keinen Grund, um eine Frau zu heiraten.
Ja.
Wenn du zu Hause lebst, dann hast du noch gar nicht gelernt, was es bedeutet, Verantwortung. Das Zweite ist, und seinem Weibe anhangen. Das heißt, du tust einer Frau, nicht zehn. Du gehst zu einer Frau, du sagst, das, wer eine Ehefrau findet, findet etwas Gutes und bekommt Wohlgefallen vom Herrn. Das ist meine Ehefrau fürs Leben. Zweitens. Und sie werden sein ein Fleisch. Und so, das ist der dritte Punkt. Das heißt, diese drei Punkte müssen zuerst einmal passieren, damit es eine gültige, vor Gott eine gültige Ehe ist. Okay, Ist es falsch, ein Ehezertifikat zu bekommen vor dem Staat? Nein. Macht das steuerlich, macht das Sinn und gesetzlich macht das Sinn und so weiter und so fort. So. Aber Jesus Christus bestätigt die drei Punkte, wie man was vor Gott eine Ehe ist. Und er sagt in Matthäus 19, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, Punkt 1, und seinem Weibe anhangen, Punkt 2, und sie werden zwei ein Fleisch sein. So sind nun nicht zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch entscheiden. Weil an dieser sogenannten Hochzeitsnacht wird Gott etwas zusammenfügen. So. Die meisten Männer heute heiraten viel zu früh. Und mit heiraten tue ich jetzt mal in Klammern setzen, weil die meisten haben schon irgendwelche Beziehungen, bevor sie überhaupt 16 sind heute.
Ja, das ist die heutige Gesellschaft.
Wenn du nicht über deinen Körper herrschen kannst, sondern der Körper herrscht über dich,
Amen. Ja.
Dann solltest du sowieso nicht heiraten. Amen. Dann hast du ein Grundproblem. Weil wer sagt dir, dass du in der Zukunft nicht sagst, oh, ich bin wieder neu verliebt? Ja. Mhm. In 1. Korinther 7, Vers 1 steht, von dem ihr aber mir geschrieben habt, antworte ich, es sei dem Menschen gut, dass er kein Weib berühre. Warum ist es gut? Ganz einfach, wenn du ständig jeden berührst, dann kriegst du Gefühle. Und diese Gefühle können zu etwas ganz Schlechtem führen. Weswegen wir heute unter anderem wegen dem diese Sache Sodom und Gomorra haben. Sagt jeder Christ, ah ja, aber ich heirate natürlich, erst nach der Heirat habe ich das. Das Problem ist, du heiratest oftmals zu früh. Oftmals sind heute Männer, die 20, 21 sind, nicht reif. Die meisten sind noch irgendwo in der Uni und sind noch irgendetwas am Studieren und können nicht mal sorgen für ihre Frau oder für ihre Familie. Die Bibel sagt aber, um der Hurerei willen habe ein jeglicher sein eigenes Weib und ein jeglicher habe ihren eigenen Mann. Es ist nichts Falsches damit. Tu es. Die Bibel sagt, ich sage zwar den Ledigen und Witwen, es ist ihnen gut, wenn sie auch bleiben wie ich. Es ist gut, wenn du bleibst, wenn du ledig bleibst. Aber lass sie freien, es ist besser freien, den Brunst leiden. Keine Frage. Es ist keine Frage, es ist richtig, eine Frau oder einen Mann zu bekommen. Es ist von Gott. Gott hat es von Anfang an so gegeben. Aber es muss in dem Herrn geschehen. 1. Korinther 7, Vers 39. Ein Weib ist gebunden ans Gesetz, solange ihr Mann lebt. So aber ihr Mann entschläft, ist sie frei, sie zu heiraten, wenn sie will. Allein das ist in dem Herrn geschehen. Das heißt, er muss von neuem geboren sein. So. Aber. Und jetzt kommt das große Aber. Ein Mann hat eine riesige Verantwortung, weil er muss seine Familie führen, er muss für seine Familie sorgen. Mhm. Die Bibel sagt, ihr Männer, liebet eure Weiber. Das ist das erste Punkt. Du musst deine Frau lieben. Ja, gleich Amen. Wie auch Christus ja. euch geliebt hat, die Gemeinde hat sie selbst für sie gegeben. Das bedeutet bedingungslos. Auf dass er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Das zweite ist, du musst sie reinigen können. Mit was? Mit Gottes Wort. Wenn du Gottes Wort nicht kennst, weil du noch zu viele Flausen im Kopf hast und zu sehr herumträumst und vielleicht sogar deine Frau viel weiter ist, weil sie viel mehr geistiges Interesse hat, du solltest alleine bleiben.
Amen.
Auf dass er sie selbst darstellt, dass eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas, sondern sei, dass sie heilig sei und unsterblich. Also sollen auch die Männer ihre Weiber lieben als ihre eigenen Leiber. Wer sein Weib liebt, der liebt sich selbst. So, wenn du nicht in der Lage bist, deine Frau wirklich zu lieben, für sie zu sorgen, Rechenschaft zu geben für die Entscheidungen, die nicht nur sie tut, sondern die du tust, dann solltest du nicht heiraten. Ganz einfach. Du solltest zuerst alleine leben. Das ist Punkt Nummer 1. Kein Mann mehr will heute. Sie sind alle noch irgendwo zu Hause, lassen sich vorschreiben von Mama, was sie zu tun haben, was richtig ist, wenn du zu Hause lebst. Also geh mal von deinem eigenen Haus raus. Warum? Ja. Weil dann merkst du, was es bedeutet, da draußen zu leben. Das ist das Problem, was wir heute haben. Wir haben heute einen Haufen Mäuschen und unverantwortungslose Männer, die durch die Gegend, durch die Straße ziehen, irgendwas kaputt machen und denken, es gibt keine Konsequenzen.
Ja.
Ja? Und dann sagt die Bibel in Esther 1, Vers 22, dass ein jeglicher Mann, der Oberherr sei, in seinem Hause sei. Es steht in 1. Mose 3, Vers 5, so aber jemand seinem eigenen Hause nicht weiß vorstehen. Ein Diener lasse ein jeglicher sein eines Weibes Mann, der ihren Kindern wohl vorstehen. Weißt du was? Muss seinem eigenen Hause wohl vorstehen. Das heißt, du musst nach vorne denken. Du musst langfristig denken. Du musst denken, zum Beispiel, ja, du hast jetzt eine Frau und sagst, ja, ich möchte gleich Kinder, natürlich. Okay, was ist, wenn deine Frau würde durch diesen Prozess, wenn sie das Kind auf der Welt geht, stirbt, bist du in der Lage, dieses Kind großzuziehen? Alleine? Oder musst du zu Mama überlegen. Und Papa reden? Und das sind Dinge, wo muss sich ein Mann überlegen. Und das ist das Problem. Ihr kennt nur eine Seite von der ganzen Sache. Du bist vor Gott verantwortlich. Du musst vor Gott Verantwortung tragen und du solltest nicht einfach den Erstbesten nehmen. Da würde ich mir genau darüber Gedanken machen. Ist sie eine geistige Frau? Ist sie eine christliche Frau? Ist sie jemand, wo wirklich Gott wohlgefällig ist und will auch mir nachfolgen oder nicht? Ja? Und viele Männer sind heute nicht mehr in der Lage, wirklich für Kinder zu sorgen, weil sie in erster Linie überhaupt nicht einmal eine Arbeit haben. Sie sind nicht mal finanziell in der Lage. Wenn du finanziell nicht in der Lage bist, weil du noch bei Hartz IV oder von BAföG lebst, du solltest nicht eine Frau haben.
Ja.
Amen. Ja? So, aber jemand, die seinen, sondern sich seine Hausgenossen nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger denn ein Heide. Wir sollten ein Beispiel sein, den Ungläubigen. Wir sollten ein Beispiel sein, auch in diesem Punkt. Und du zeigst es in deinem Leben. Wie bist du? Kannst du sorgen dafür? Bist du jemand, wo wirklich Acht gibt darauf? Ja oder nein?
Mhm. Du musst zumindest mal alleine leben. Also am bestenfalls.
Ja, aber wenn du nicht für dich sorgen kannst, wie willst du für andere Menschen leben?
Geschweige ein Kind noch.
Das meine ich, für andere leben. Ja.
Eine Sache, die Menschen, die Christen machen, wo ich absolut nicht nachvollziehen kann, ist, sie gehen bei solchen Entscheidungen oft zu Ungläubigen oder fragen zum Beispiel ihre Eltern, wenn sie ungläubig sind, und die Eltern sagen dann, ja, das passt schon, mach einfach.
Ja gut,
und
ja.
Das ist eine Praxis. Ich glaube nicht, dass jemand außerhalb von einer bibelgläubigen Ortsgemeinde von einem bibelgläubigen Prediger lernen kann.
Nein, natürlich nicht, weil die werden das weitergeben, was sie selber irgendwo gelernt haben. Und wir sind heute Sodom und Gomorra. Wir tun heute, sie ließen sich freien und jeder tat, was in seinen Augen recht deuchte. Ja, das ist das Gleiche wie damals in Sodom und Gomorra, weswegen wir heute Sodomie und all diese ganzen Dinge haben. Ja. Aber wenn ich selber keinen Job habe und keine Verantwortung habe, was bringe ich meinen Kindern bei? Mhm. Weil eines ist klar, du bist derjenige, der ein Vorbild ist. Ist es schon mal aufgefallen, dass wenn ein Mann weicher ist und absolut schwach ist, dass oftmals seine Kinder, mindestens seine Söhne auch so sind?
Ja.
Entweder das oder diese Söhne sind extrem ungezüchtigt, frech, vorlaut.
Das ist natürlich auch so, weil er nicht Herr der Lage ist. Ja, nein. Weil er nicht Herr der Lage ist.
Nein.
Ja, oder, und dann oftmals die Mutter ist diejenige, wo diese Position muss auch nehmen, als schwächeres Gefäß und wird dann oftmals verführt mehr. Ja.
Ja.
Und wir haben heute ein Durcheinander. Väter sind nicht mehr Väter und sie nehmen nicht die Verantwortung wahr, die sie tun sollten. Ein Kind zu zeugen ist das Einfachste dieser Welt. Ein Idiot kann das tun. Ja. Aber Verantwortung zu tragen, das ist ein ganz anderer Punkt. Und das ist etwas, was, wenn ihr wollt Männer sein, dann lernt es. Ihr könnt zu uns kommen. Prediger@stimmedesgläubigen.de. Ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt es lernen, ihr werdet trainiert, ihr werdet Jüngerschaft bekommen, ihr werdet all diese Dinge bekommen. Wie ist man ein Mann in der heutigen Zeit? Ich bin ein absoluter Freund davon und ich lehre darüber oft und gerne, weil es ist wichtig, weil wir brauchen wieder anständige bibelgläubige Männer, aber es fängt natürlich bei der Entscheidung selbst an. Oh, und wenn man nur diese Welt sieht und diese Beispiele und das Gefühl hat, ich darf nicht mehr Mann sein, der auch mal auf den Tisch klopft, aber nicht nur das, sondern es heißt auch Verantwortung tragen. Mit Privilegien kommen auch Verantwortungen. Ja. Und wenn viel gegeben wurde, wurde auch viel verlangt.
Aber.
Und ich behaupte, dass die meisten Männer heute absolut schwach sind, weswegen wir heute dieses Chaos haben und weswegen die Kinder oftmals, selbst wenn der Vater noch zu Hause ist, sie leben eigentlich ohne Vater, weil entweder er tut gar nichts oder ist so in seine Karriere vertieft und vergisst, dass er zu Hause eine Familie hat.
Das ist tragisch. Also definitiv, wenn dann am Ende gucken dann die Eltern zu sehr auf sich selbst. Das ist entweder der Vater, der sich nur auf die Karriere konzentriert, auf irgendwelche Hobbys, oder die Frau, die einfach nur Kinder hat, einfach nur um stolz auf sich zu sein, sich selbst zu lieben. Sie hat die Kinder und dann sagen, ich bin eine gute Mutter und will nicht wirklich eine gewisse Hingabe für das Kind haben.
Also entweder du machst es auf die biblische Art und Weise
oder komplett
falsch. Oder du gehst in den Buchladen und holst dir einen Ehevorbereitungskurs von der evangelischen Landeskirche.
Ja,
das haben wir mal erlebt.
Das bringt nicht wirklich viel.
Viel Erfolg dabei.
Ja.
Ihr könnt die Scheidung einreichen.
Ja. Gut.
Haben wir keinen Sound dazu.
Bitte sagt eure Kommentare und habt ihr vielleicht Fragen zu diesem Thema? Fragt diese Fragen. Wir tun sie ganz ernst beantworten. Es ist klar, dass viele Leute da draußen Fragen haben. Wir werden mehr diese Themen aufgreifen. Habt ihr gesagt, hey, bitte tut dieses Thema aufgreifen? Schreibt es in die Kommentare. würde uns gerne anschauen.
Soll weswegen ich die vorlesen?
Wir zu den Kommentaren jetzt kommen, die wir von den letzten Malen so bekommen haben. Und die erste Frage ist, Pastor Philipp, eine Frage. Ein Bruder sagt, der ewige Tod ist nicht mit Qualen verbunden. Er sagt, man wird ausgelöscht und dann ist Ruhe. Sonst wäre Gott ja ein Tyrann. Und das ist wieder die Logik von Rutherford oder die menschliche Logik. Gott ist kein Tyrann. Weswegen Gott eine Lösung gegeben hat. Darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Ja. Römer 5, Vers 8. So, Paulus, oder beziehungsweise Jesus Christus hat eine Lösung gegeben, weswegen er am Kreuz gegangen ist und auch dort in der Hölle war, übrigens in Apostelgeschichte 2, Vers 28. So, zu sagen, man wird ausgelöscht und dann ist Ruhe, was ist mit der Seele, was ist mit Lukas 16? Dieser Mann hat Qualen gehabt in der Pein. Und da wird sein Qualen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja? Also ich kann das nur noch mal sagen, dass die Menschen manchmal vergessen. Ja, und der Teufel, der sie verführte, war geworfen im vorigen Pfuhl. Da das Tier und der falsche Prophet waren, werden gequält, werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mhm. Nur um ein Beispiel zu nehmen. Und mit ihm, der vorige Pfuhl, werden Menschen geworfen, Offenbarung 20. So, ja. Die Bibel sagt, man wird gequält. Darum nimm Jesus Christus auf. Die flache Erde ist die Wahrheit der Bibel. Okay. Die Kugelerde ist eine Lüge der Jesuiten. Das Heil-Weltbild mit der Globus-Religion zur Ehre des Sommersonnenkultes ist jesuitisch. Okay, also flache Erde. So, die Bibel lehrt nicht flache Erde. Die Bibel lehrt, dass am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja. Weder flach. Was die Bibel sagt, ist, dass es Jahreszeiten gibt. Was die Bibel sagt, ist, dass es Tag und Nacht gibt. Und die Bibel redet, dass ein Schatten konnte nach hinten gebracht werden und dann wieder nach vorne gebracht werden. In, glaube ich, Josua, das richtig im Kopf habe, eine Runde oder eine, ich sage jetzt mal, eine Sphäre macht das möglich. Vieles ist nicht möglich durch eine flache Erde. Aber gut, man darf schon glauben, was man möchte. Wo stehen wir auf der Zeituhr im biblischen Kalender? Wir stehen ganz einfach in der Gemeindezeit. Und das ist ein Einschub. Und dieser Einschub ist, wie lange geht er? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, wir sehen immer mehr Vorläufer. So, ich glaube schon, wir sind in den letzten Tagen. Ich glaube, die Trübsal ist sehr nahe. Und das bringt uns zur nächsten Frage. Hat die Trübsal jetzt schon begonnen? Nein. Die Trübsal, und jetzt kommt es davon, von was wir reden. Die Bibel redet von Trübsal und sie redet von der großen Trübsal. Wenn wir die Trübsal nehmen, dass Christen verfolgt werden, gibt es schon seit 2000 Jahren. Also das ist nichts Spezielles. Es werden heute, jetzt gerade Christen verfolgt. Wenn das der Standard ist für Trübsal, ja, dann haben wir schon seit 2000 Jahren Trübsal. Ja. Die große Trübsal, von was Offenbarung spricht, die 1260 Tage, die 3,5 Jahre, die 42 Monate, die kommen erst. Bruder, der Herr war in Abrahams Schoß, um dort zu predigen. Richtig. Und die Gefangenen zu befreien. In der Hölle sind nur ungläubige Sünder. Okay. Also, Apostelgeschichte 2, Vers 27. Wenn du eine richtige Bibel hast, wenn du eine falsche Bibel hast, dann sagt sie Totenreich oder Hades oder sonst irgendein Quatsch. Die Bibel sagt, denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen. Jesus Christus sagt, das Zeichen von Jona. Ja, wo war er in der Hölle? Jona 2. Ja. Jesus Christus war in der Hölle. Hölle, Sheol, Hades, anders gesagt, das Grab. Nein, Hölle, ein buchstäblicher Ort von Feuer, wird beschrieben in Lukas Kapitel 16. Die Bibel ist wahr und lass alle Menschen Lügner sein.
Er kann ja nicht lesen.
Also, so einfach ist es. Und dann haben wir noch der Bund mit den Vielen für 7 Jahre. 3,5 Jahre Scheinfrieden, dann wird der Bund gebrochen, der Antichrist zeigt sein wahres Gesicht und die große Trübsal beginnt. Die Entrückung muss aber mit dem Friedensvertrag sein, sonst könnte man das Datum errechnen wegen der Zeitangabe von 7 Jahren. Niemand kennt den Tag oder Stunde. Dankeschön. Also, ich weiß nicht, was die Frage ist, aber...
Gut, die Frage war, dass die Trübsal 7 Jahre sein muss. Das ist
Daniel 70. Jahrwoche, Daniel 9, Vers 25 ist eine Woche. Die Frage ist diese Woche, wann ist der Einschub? Und noch einmal, die große Trübsal ist 1260 Tage, sie wird mit 3,5 Jahren, die 42 Monate, das ist, von was Offenbarung spricht, das ist, wo wir diese Zeitangabe immer bekommen. Muss die große Trübsal 7 Jahre? Nein. Die große Trübsal ist 3,5 Jahre, das wird in Offenbarung so beschrieben. Sind die ersten 3,5 Jahre Trübsal, wo weiß was ich etwas passiert? Ja, aber es wird nicht beschrieben in der Bibel. Punkt 1, Punkt 2. haben wir klar, dass ein Christ nicht das Mahlzeichen hat, diese ganzen Plunder passiert, diese schlimme Sachen passiert in der großen Trübsal. Und noch einmal, ja, wir haben so gesagt Trübsal jeden Tag. Mhm. Es gibt Menschen, die wirklich verfolgt werden für ihren Glauben. So. Aber wegen dem würde ich nicht Gemeinschaft brechen. Das ist, was ich herausgefunden habe, was ich glaube. Und jemand anderes glaubt was anderes. Ich weiß auf jeden Fall, die Gemeinde ist ein Einschub, weil eines ist klar. Daniels 70 Jahrwochen, von der Zeit, wo Nehemia den Auftrag bekam, Jerusalem zu bauen, auf heute sind ganz sicherlich nicht 490 Jahre.
Passt nicht ganz rein, ne?
Nein. Also wir wissen schon mal sicherlich, es gibt einen Einschub. Die Frage ist nur, wann hat dieser Einschub begonnen? Ja, vielen Dank.
Merci.
Ja, da habt ihr es ein bisschen länger als normal, aber sicherlich hoffentlich für jeden sehr interessant. Wir haben jetzt einiges an Themen besprochen, wichtige Themen. Sicherlich ist es vielleicht für den einen oder anderen, hoffentlich hast du durchgehalten bis zum Ende. Weil ich kann dir eines sagen, wir möchten eine Gemeinde bauen, wo du bist. Nicht nur das, wir möchten Männer, Frauen trainieren, jünger machen, zu wahren Bibelgläubigen, von neuen geborenen Christen. Und heute hast du etwas gehört, wo in Deutschland, in Europa nicht gelehrt wird. Und ich kann dir nur empfehlen, komm auf uns zu, prediger@stimmedesgläubigen.de. Wir sind eine wahre, bibelgläubige Baptistenbewegung.
Amen.
Wir glauben an Dispensation, aber nicht mit einem von den Punkten, sondern wir glauben, dass etwas ausgegossen wurde. Wahrheiten wurden immer ausgegossen. Und wir glauben, dass wir heute ein Evangelium haben und wir predigen das richtige Evangelium von 1. Korinther 15, 3 und 4. Und wenn du lieber solche komischen Dinge willst glauben, dann ist das deine Sache. Aber wenn du wirklich betroffen wurdest heute und gemerkt hast, hey, ich muss etwas ändern in meinem Leben, warum kommst du nicht auf uns zu? Heute ist der Tag, wo du kannst etwas ändern. Wo du nicht kannst dieser 0815 Christ sein, der einfach irgendwo durch die Gegend schlappert und von YouTube zu YouTube-Kanal geht, sondern hier bist du angekommen und lass mich dir helfen. Lass uns dir helfen, um dir Jüngerschaft zu geben. Mhm. Es ist egal, wo du bist. Wir geben dir Jüngerschaft, egal wo du bist. Wir kommen dorthin. Es ist egal, ob du in Norddeutschland sitzt oder in Süddeutschland oder in West oder Ost oder in Schweiz oder Österreich oder in Elsass oder sonst oder Frankreich oder Spanien oder Spanien oder Italien. Es spielt keine Rolle, wo du hockst.
Ja.
Weil wir tun es schon. Wir sind in ganz Europa unterwegs. So, komm auf uns zu. Wir freuen uns, dich zu hören. Habt ihr noch ein Schlusswort, irgendetwas, was euch wichtig ist?
Ja, sehr informativ. Vielen Dank für die Aufklärung von Steven Anderson. das muss mal gesagt werden. Und sonst?
Mein Schlusswort ist, seid jetzt
also nichts.
So ist
gut, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Du hast gerade die Stimme des Gläubigen Show gehört.